den wir heute hören wollen. Er steht im Epheserbrief im 6. Kapitel. Ich lese die Verse 10 bis 20. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden, mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Dessen Bote bin ich in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, du schenkst uns an diesem Sonntag dieses ernste und schwere Wort und uns noch einmal dazu aufrufst, die geistliche Waffenrüstung anzulegen in diesem Kampf, in dem wir als deine Nachfolger hier auf Erden stehen. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns neu dieses Wort öffnest für unser Leben, dass du zu einem jeden Einzelnen von uns sprichst, dass uns neu klar wird, was wir zu tun haben und wo wir uns ganz speziell zu wappnen haben. Dass wir das aber recht verstehen können aus deinem heiligen und lebendigen Wort, dazu brauchen wir deinen guten Geist. Und diesen Geist möchte ich bitten für diese Predigt, Herr. Segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Predigt, dann ist die Predigt in aller Regel relativ kurz. Das hat mit der Gottesdienstordnung der katholischen Kirche zu tun. Wenn ein Orthodoxer predigt, dann ist die Predigt so, dass die Gemeinde steht. Das sind so Charakteristika der Predigten in der orthodoxen und katholischen Kirche. Und wenn man nach dem Charakteristikum der protestantischen Predigt fragen würde, so müsste man sagen, ja, sie neigt zum Lehren. Sie sind sehr häufig Katechismuspredigten. Und solch eine Katechismuspredigt, die haben wir heute Morgen vor uns. Ich habe überlegt, wie bringe ich Ihnen und euch den Inhalt dieses Textes nahe, damit ihr das versteht. Und es ist immer wieder Anliegen der Reformation gewesen, der Protestanten, die Menschen zu unterrichten. Das haben sie nicht nur in den Katechismen, Heidelberger oder in Luthers Großen und Kleinen getan, sondern auch immer wieder in den Predigten. So haben wir heute Morgen eine Katechismuspredigt, die in Frage und Antwort versucht, diesen Text zu erschließen. Ich habe uns vier Fragen mitgebracht. Die erste Frage, gibt es den Teufel? Die zweite Frage, wie wirkt der Teufel? Die dritte Frage, wie kann ich mich vor dem Teufel schützen? Und eine vierte, was kann ich aktiv an der Seite Jesu tun? Das erste, gibt es den Teufel? Und wenn wir unseren Predigtext befragen, so ist das eindeutig. Wir lesen hier nur von dem Teufel, Verse 11 und 12. Zieht an die Waffenrüstung, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wir haben nicht es mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Mächtigen und Gewalten. Jetzt kommt es nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also Epheser ist ganz klar, was Paulus hier schreibt. Den Teufel gibt es nicht nur so ein bisschen, sondern der ist der Herrscher dieser finsteren und befallenen Welt. Das ist jetzt nichts Singuläres, wie Theologen sprechen, zum ganz schwierigen Fachausdruck, ein Hapax Legomena, also wenn eine Sache nur einmal in der Bibel vorkommt, dann kann man das vermeintlich so an den Rand stellen, auch wenn was nur einmal vorkommt, hat das seine Bedeutung. Aber beim Teufel ist das ganz anders. Wenn Sie zu Hause eine Konkordanz haben, also ein Nachschlageverzeichnis, wo man die Stellen findet, wo überall dann etwas drinsteht, müssen Sie mal der Teufel und Satan und Widersacher und Drache und der Böse nachgucken, da ganz viele Namen, da werden Sie an unzähligen Stellen finden, wo vom Teufel die Rede ist. Geht schon los. In der Schöpfungsgeschichte, wir haben es eben gehört. Fall von Adam und Eva, ist der Teufel dabei, dann wird er die Schlange genannt. Es geht dann weiter durchs ganze Alte Testament. Versuchungsgeschichte Jesu zu Beginn seiner Tätigkeit. Auch in der Verkündigung Jesu immer wieder die Rede von Teufel. Als Jesus uns beten lehrt, sagt er, wenn ihr betet, dann vergesst eins nicht. Immer darum zu bitten halt, dass uns Gott, der Herr, erlösen möge von dem Bösen. Bitten wir auch jeden Sonntag im Vater Unser, führe uns nicht in Versuchung, das ist ja der Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist nicht irgendetwas Dubioses, das Böse, sondern das ist der Widersacher, der Teufel. Jesus spricht immer wieder in seiner Verkündigung vom Teufel und Paulus sowieso in der Apostelgeschichte und auch in der Offenbarung. Die Offenbarung ist eine Geschichte, Endkampf des Teufels, wie dann schließlich und endlich auch besiegt wird. Aber die Bibel voll des Teufels, des Satans. Wie gesagt, wir haben heute eine Katechismuspredigt. Wenn wir unsere guten Katechismen mal zur Rate ziehen, das wird übrigens viel zu selten getan, mal den Heidelberger Katechismus lesen. Auch da ist immer wieder vom Teufel die Rede. Frage Nummer 1, da haben wir die meisten noch im Konfirmandenunterricht ausführlich gelernt. Was ist dein einzigster Trost im Leben und im Sterben? Heißt aber zum Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mehr, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehören. Dann kommt es, er hat mit all seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. So geht der Heidelberger los, das ist quasi die Präambel. Und das ist unser Grundschicksal auch, so sagt der Heidelberger, dass diese gefallene Welt in den Händen des Widersachers ist. Auch in den lutherischen Katechismen, immer und immer wieder, übrigens Luther beginnt jeden Morgen mit seinem Morgensegen, da heißt es zum Ende, dein heiliger Engel sei mit mir. Und dann kommt es, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Also Luther hat ein Leben geführt, das natürlich geprägt war von dem Evangelium des Herrn Jesus Christus und der Freude, die dadurch in sein Leben gekommen ist. Aber auch von einem Leben, das geprägt war vom Kampf gegen den Widersacher. In allen Schriften kommt das zu Tage. Auch in den Liedern, wir haben es eben gesungen, 362, nicht? Der altböse Feind mit Ernst, er ist jetzt mein Großmacht und viel ist sein grausam, Rüstung ist auf Erden, ist nicht seinsgleichen. Das hat er da Liedverse gedrungen. Das war dem präsent, dem Luther. Auch ein Paul Gerhardt, ich habe auch gerade gesungen, Liedstrophe 5, von den Teufeln, die auch er erfahren hat. Und das war lange Zeit in der Kirche präsente Verkündigung, das war wichtig. Aber in den letzten Jahrzehnten ist ein Trend zu bemerken, wo das so ein Stück weit vollkommen an den Rand gedrängt wird. So nach dem Motto, naja, ist doch tiefes Mittelalter, nicht? So nach dem Motto, es gab Hexenverbrennung, das war falsch, als ist auch dieses ganze Nachdenken mit dem Teufel und dem Satan falsch und die Bibel, naja, antiquiertes Geschichtsbuch an diesen Stellen brauchen wir nicht. Damit machen wir es dem Teufel ganz, ganz einfach. Das ist einer seiner Listen, mit denen er arbeitet. Hier steht ja auch in diesem Predigtext, er arbeitet mit einer List, nicht? Der ist so geschickt. Und das ist das Perverseste schon an ihm, dass er uns glauben machen will, dass er gar nicht existiert. Da kann man sein Wirken gar nicht so beurteilen. Aber, liebe Brüder und Schwestern, Der Teufel ist eine schreckliche Realität in dieser Welt. Und wer diese Existenz und Wirklichkeit des Teufels bestreitet, der steht nicht am Boden der Bibel und steht außerhalb der richtigen kirchlichen Realität, auch wenn es irgendwelche verworrenen Bischöfe und Pfarrer gibt, die was anderes behaupten. Der Teufel ist eine schreckliche Realität. Vor einiger Zeit habe ich mit jemandem unterhalten, der nicht Christ ist, dann sprach man auch darüber und dann habe ich ihm auch vom Teufel erzählt und dann sagte er zu mir, Sie glauben doch nicht ernsthaft an den Teufel. Ja, habe ich gesagt, an den Teufel glauben tue ich nicht. Ich glaube an Jesus Christus, aber ich weiß, dass der Teufel existiert und dass er Macht hat. Und das ist die bittere Realität dieser Welt. Also, erste Frage, gibt es den Teufel? Ganz deutlich ja. Aber so ein deutliches und lautes Ja, dass wir es wirklich immer wieder vor Augen haben müssen. Es gibt diesen Teufel und der ist ganz stark in dieser Welt. Und er wirkt hier. Und damit kommen wir zur zweiten Frage. Wie wirkt er denn? Lesen wir Vers 16 unseres Predigttexts. Vor allen Dingen aber greift ein Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Nicht, er hat nicht nur einen Pfeil in seinem Köcher, mit dem er schießt. Er hat ganz viele Pfeile, mit denen er feuert. Und die Ziele dieser Pfeile sind immer dasselbe. Zerstörung von Gottes guter Schöpfung. Den Menschen Leid bringen, die Menschen quälen und am besten dazu hinbringen, dass sie abfallen von Gott oder erst gar nicht zu diesem Gott kommen. Das ist sein Hauptziel. Kampf gegen Gottes gute Schöpfung und das ist das erste und wichtigste, Kampf gegen das Wort Gottes. Überall, wo klar das Wort Gottes gesagt wird, wo die Bibel im Mittelpunkt steht, da ist der Widersacher herausgefordert und da kämpft er. Da greift er Kirchen an, da greift er Gemeinden an, da greift er gläubige Christen an. Da, wo das Wort Gottes nicht mehr Mittelpunkt und zentral steht, hat der Widersacher gar keinen Grund anzugreifen. Da hat er ja schon Erfolg gehabt. Aber überall, wo das Wort im Mittelpunkt ist, da greift er an. Er kämpft gegen das Wort Gottes. Wir haben es eben gehört, ganz zu Anfang, die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies, nicht? Das Erste, was der Widersacher sagt, sollte Gott denn gesagt haben, Adam und Eva haben klare Order von Gott, das macht man nicht, das ist nicht gut, dann geht's schief, alles andere könnt ihr tun. Da kommt der Widersacher und stellt das Wort in Zweifel. Sollte das denn sein? Und so arbeitet er bis zum heutigen Tag. Er stellt das Wort in Frage und lügt und betrügt. Heißt übrigens im Johannesevangelium, er ist der Vater aller Lüge, so wird er bezeichnet von Jesus. Der Vater aller Lüge. Er lügt und betrügt, um die Wahrheit des Evangeliums in Misskredit zu bringen. Das wird immer wieder getan, in allen Formen, auch in dieser Welt nicht. Wenn uns erzählt wird, die wir Jesu Christi nachfolgen, was alles im Wort nicht stimmt. Von den Mächtigen, von den Nachbarn, von den Familien. Das war bei den Nazis so, das war bei den Kommunisten so. Das ist auch in unserer heutigen Gesellschaftsform so nicht. Wir glauben ja heute, weil die Demokratie eine unbestritten gute Staatsform ist, hinter der ich stehe. Aber die hatten nicht das Recht, uns zu sagen, was christlicher Glaube ist. Das Mehrheitsprinzip des demokratischen Staates ist kein christliches Prinzip, mit dem man über die Wahrheit des Glaubens entscheiden kann. Also ob Homosexualität Sünde ist oder nicht, das entscheiden nicht der Bundesparteitag, der CDU oder der Grünen. Das entscheidet die Bibel. Die Frage, ob es einen Teufel gibt oder nicht, das tun nicht irgendwelche Theologieprofessoren, die zu irgendwelchen anderen Erkenntnissen, sondern das tut die Bibel. Ob es neben Jesus Christus noch weitere Götter gibt, in denen man auch zum Heil kommen kann, das entscheiden nicht irgendwelche Bildungsministerien, die dann den Schülern in den Klassen irgendwas unterrichten, sondern das sagt die Bibel. Nochmal, ich bin ausgesprochener Demokrat, aber ich bin als allererstes Christ. Und die Wahrheit des christlichen Glaubens, die dürfen wir uns nicht zerstören lassen, weil damit Menschen ein Spiel spielen, die wissen das häufig gar nicht, dass das Spiel des Widersachers ist. Kampf gegen das Wort Gottes und die Wahrheit des Wortes in Frage stellen. Das kann man durch alle Zeiten der Kirchengeschichte durchziehen. Da wird sich nie etwas ändern und das gilt auch heute. Die Welt ist nicht von Gott geschaffen, nicht. Die Welt ist durch einen Urknall gemacht. All diese Dinge, das ist gegen das Wort. Den Schöpfer auszubringen, das geht nicht. Das bekennen wir jeden Sonntag hier. Aber an Gott, den Vater, an mich, den Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist nicht nur richtig, weil wir es jeden Sonntag bekennen, sondern weil es in der Bibel steht. Grundlagen, das sind die Wahrheiten. Wenn ich da anfange, gegenzugehen, nein und da Abstriche machen, Geht es schief, spiele ich das Spiel des Satans, komme ich gleich im Weiteren noch zurück, was dann alles auch passiert. Und das ist das Erste und Wichtigste, er kämpft gegen das Wort Gottes. Und dann ist ihm alles recht, was er machen kann, nicht? Da gebraucht er zum Beispiel auch unsere Ängste. Das ist so ein anderer Pfeil, den er schießt. Mit den ganz persönlichen Ängsten. Zack, und er schießt. Deine Gesundheit nicht. Ja, die Bibel sagt, aber der Arzt zu tun. Zack, dein Bankkonto, kommen wir gleich noch zu, nicht? Dein Geld mit den Ängsten. Den Pfeil des Selbstbewusstseins, nicht? Du bist nicht schön genug, nicht? Du hast nicht genug Liebe bekommen, halt, nicht? Zack. Die fremde Frau, zack. Der schießt mit so vielen Sachen, mit den Ängsten, wo wir denken, wir kommen zu kurz. Wir sind nicht viel, sind nicht genug wert. Er schießt mit so vielen Pfeilen, arbeitet mit unseren Ängsten. Häufigster Satz der Bibel, fürchte dich nicht, sagt Gott. Der Teufel will immer, dass wir Angst haben. Weil wenn wir Angst haben, dann gucken wir auf einmal nicht mehr aufs Wort, sondern dann trauen wir all den anderen Rufen in dieser Welt und dann gehen wir raus. Und dann packt er uns umso mehr und für einen Moment scheinen diese Stimmen ja recht zu haben. Aber dann geht es erst recht in die Hose, was dann passiert. Er arbeitet durch die Ängste, die wir haben. Ganz pervers, was er macht. Übrigens, der ist so pervers, der arbeitet sogar mit dem Wort Gottes selber, eben in der Versuchungsgeschichte bei Jesus. Nicht? Der ist sich noch nicht mal zu schade, die Psalmen zu zitieren. So perfide ist dieser Widersacher. Arbeitet übrigens auch mit dem Reichtum. Da warnt die Bibel immer wieder vor. Das ist so eine Sache auf dem Auge. Bin ich auch immer mal wieder blind und wir alle hier zusammen immer wieder mal die Augen davor zu. Nicht? Also wie gesagt, die hübsche fremde Frau, die da im Garten leicht bekleidet rumläuft, das können wir vielleicht noch zuordnen. Nicht? Aber so das dicke Bankkonto, was das mit uns macht. Unser Aktiendepot nicht. Auch hier bei der Versuchungsgeschichte Jesu stellt er ihn auf den Berg und sagt, alles gebe ich dir. Das ganze Geld, alles kannst du haben. So arbeitet der Widersacher. Das macht er auch im Kleinen bei uns. Müssen wir lesen, Apostelgeschichte, wo sich Menschen immer wieder vom Geld versuchen lassen. Als Jesus den reichen Jüngling in die Nachfolge ruft, er macht alles perfekter Christ nach dem Motto, sowas nach außen sich besser, weil es darum geht. Du musst dich entscheiden, wer ist der wahre Gott in deinem Leben? Geld oder Jesus? Da muss er leider die Option Geld ziehen. Das Volk Israel in der Wüste nicht, fangen sofort an, ein goldenes Kalb, also damalige Währung, zu gießen. Ich könnte da weitermachen zu erzählen, ihr wisst um die Finanzkrise, die wir derzeit haben, das ist ein Spiel des Widersachers. Da kommen die hin und stellen sich hin und erklären, wie die schlaue Männer von allen möglichen Banken, was alles passiert, die Immobilienkrise, alles. Leute, das ist Spiel des Widersachers. Der ist der Herr dieser Welt. Was in dieser Welt regiert, wissen wir ja nicht. Geld regiert die Welt. Und durch das Geld regiert der Widersacher. Übrigens, es geht tief in Kirchen hinein. Ich habe, solange ich bei Kirchen bin, noch keine Synode erlebt, wo wir uns nicht ausgiebig mit Finanzkrise und finanziellen Überlegungen beschäftigt hätten. Aber ich habe leider auch noch keine Synode erlebt, wo wir gesagt haben, was machen wir eigentlich für Erweckung in unserer Gemeinde. Es geht um Geld, das nimmt uns gefangen, da arbeitet der Widersacher. Und da arbeite ich vieles an, da arbeitet wirkt durch menschliches Leiden. Oder schreibt man im 2. Korintherbrief, ich habe da ein Leiden, wir wissen nicht genau, was es war, das ist nur ein Stachel im Fleisch. Dann schreibt er da, da kommen die Engel des Teufels und die schlagen mich mit ihren Fäusten und quälen mich, damit ich mich nicht selbst erhebe. Ich, der arbeitet auch mit Krankheit, mit Besessenheiten, Markus 5, könnt ihr alles nachlesen. Der ist so geschickt, der hat so viele verschiedene Pfeile, wie der wirkt. Manches merken wir, aber manches ist uns gar nicht bewusst. Und Ziel ist immer die Zerstörung des menschlichen Lebens, Gottes guter Schöpfung. Dass Menschen von Jesus abfallen, dass Menschen nicht bei Jesus bleiben, dass das Wort nicht im Mittelpunkt steht. Wie wirkt der Teufel? Er wirkt pervers, listig, mit ganz vielen Feinden, vor allen Dingen immer gegen das Wort Gottes. Wie kann ich mich nun vor diesem Teufel schützen? Ich sage dann ganz eindeutig, gar nicht. Ich, Olaflatze, kann gar nichts machen. Du kannst auch nichts machen. Egal, wie stark du meinst zu sein, kannst du nicht. Da sind viel, viel stärkere im Glauben gescheitert an und vor diesem Widersacher. Ein Antonius, ein Augustinus, ein Luther. Scheitern alle. Wenn wir meinen, gegen diesen Widersacher anzutreten, sind wir verloren. Das wäre ganz genauso, wenn meine kleine Tochter mit 5 Jahren versuchen würde, mit mir einen Boxkampf aufzunehmen. Das Ergebnis ist auch klar, wo ich über 100 Kilo wiege und sie gerade mal 20 Kilo. Das ist aufgrund meiner körperlichen Kraft schon vorher entschieden. Und genauso, wenn du meinst, gegen den Widersacher anzutreten. Du und ich, wir können nichts tun. Aber an der Seite Jesu Christi haben wir Anteil am Sieg. Jesus hat den Widersacher besiegt. Und wenn wir an seiner Seite stehen, dann sind wir geschützt. Dann kann er uns nichts tun. So stark und so mächtig der ist, bei und in Jesus sind wir geschützt. Deshalb schreibt Paulus hier im ersten Vers zuletzt, so nach dem Motto, als Allerwichtigstes: Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist so, also wenn ich den Kampf mit meiner Tochter aufnehmen würde, aber meine Tochter die Hilfe der beiden Klitschko-Brüder hätte nicht, die würden dann im Hintergrund stehen, dann wüsste man auch, wie der Kampf ausgeht. Also dann dauert es keine Minute, dann liege ich auf der Nase, nicht? Und wenn meine Tochter dann zurücktritt, dann wird den beiden Klitschkos den Papa überlassen. Ich brauche dieses Bild, aber ihr versteht das dann. Dann ist der Kampf auch entschieden, und zwar für meine Tochter, weil es die Klitschkos für sich kämpfen lässt. Und so ist das mit Jesus. Wir müssen uns hinter den Herrn stellen, im Herrn sein. Dann haben wir den Sieg über den Widersacher. Dann sind wir geschützt. Wisst ihr, der Teufel ist ja auch ein Geschöpf Gottes. Wir haben ja keinen Gegengott. So nach dem Motto, wir kämpfen hier im Kampf, so zweier Staaten, man weiß nicht, wie das ausgeht. Yin und Yang, Gut und Böse, nix. Es gibt einen Schöpfer, der hat auch den Widersacher gemacht und lässt den auch zu. So ein gefallener Engel, so sagt die Schrift. Wir wissen auch, wie es mit ihm ausgeht. Könnt ihr nachlesen, Offenbarung 20. Könnt ihr lesen, er ist besiegt. Er wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Das war es für ihn. Das weiß der auch selber. Aber im Todeskampf liegend ist der bitter gefährlich. Und das müssen wir wissen. Nochmal. Wir selber können nichts tun. Aber Jesus hat ihn schon besiegt. Und wenn wir bei Jesus sind, brauchen wir keine Angst zu haben vor diesem Widersacher. Also Ziel dieser Predigt ist nicht, euch in irgendeiner Form Angst zu machen. Auf gar keinen Fall. Das wäre die Geige des Widersachers spielen. Nein, ganz im Gegenteil. Angst brauchen wir gar keine zu haben. Wenn wir bei Jesus sind, aber wenn wir bei dem nicht sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Durch den Glauben an Jesus Christus ist dem Teufel alle Macht über unser Leben genommen. So wie es im Heidelberger heißen, sind wir aus aller Gewalt des Widersachers befreit. Und dann brauchen wir auch vor diesem Teufel keine Angst mehr zu haben. Aber nur, wenn wir in und bei Jesus sind. Jetzt fragt ihr hoffentlich, ja, wie kann ich denn in und bei diesem Jesus sein? Und da kommen wir zur vierten und letzten Frage. Was kann ich aktiv an der Seite Jesu tun? Da lesen wir hier: Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Also wie und was kann ich aktiv an der Seite Jesu tun? Das Wort Gottes nehmen. Also nicht die Bibel nehmen, in die Tasche stecken, so wie ein Talisman, sondern das, was drinsteht, annehmen. Immer wieder lesen, wie eine Medizin, die ich nicht einmal oder zweimal brauche, sondern tagtäglich. Das nehmen und beten zu Gott. Ulrich Bazzani, der berühmte Evangelist, der hat immer die Bibel bei sich und er sagt, in gefährlichen Zeiten wie diesen kann man nicht unbewaffnet aus dem Haus gehen. Nicht, das ist sein Schwert. Das ist das, was er braucht, weil der natürlich auch angefochten ist. Und der Teufel führt einen Kampf gegen das Wort Gottes. Und wenn wir nicht im Wort gegründet sind, dann ist es ihm ganz leicht, das Wort Gottes zu zerstören. Dann spielen wir dem Widersacher in die Karten. Aber wenn wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen, so wie das die Bibel sagt, und dann nicht nur sagen, wir lesen es 3, 4, 5 Mal am Tag, sondern vor allen Dingen dann auch annehmen und gelten lassen und im Vertrauen, das Glauben uns darauf gründen, dann hat der Widersacher keine Chance. Aber wenn wir anfangen, das Wort Gottes in Frage zu stellen, so nach dem Motto, vierte Gebot, ja, du sollst jetzt aber teilen, Sonntagsruhe, ja, sagt Gott zwar, aber ich weiß ja ein bisschen besser nicht, also so ein paar Sachen kann ich ja machen, also die Badrenovierung, die kann ich ja schon abends um 17 Uhr beginnen und so Geschichten nicht. Oder so nach dem Motto, ich soll es nicht begehren, dann ist der nächste Weib. Naja, aber so ein bisschen mit meiner Sekretärin rumflirten, das wird doch wohl mal drin sein, ist doch gar nicht so schlimm, so ein bisschen, ich habe das unter Kontrolle, das haut schon hier nicht. Leute, dann spielen wir die Widersacher an die Karten, dann gehen wir raus aus der Geltung des Wortes Gottes und dann hat er ganz leichtes Spiel mit uns, dann zieht er, dann hat er uns, dann sind wir aus der Deckung draußen. Petrus Brief heißt es einmal, seid nüchtern und wach, denn der Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Nochmal, wir können gegen den Widersacher nichts tun, aber wir können an der Seite Jesu Jesu kämpfen lassen. Wir können Widerstand leisten, wenn der Widersacher meint, uns aus der Deckung von Jesus rausrufen zu lassen. Luther hat einmal gesagt, in Bezug auf die Versuchungen des Teufels, dass der Teufel in dieser Welt ist und dass er uns versucht, können wir nichts gegen tun. Das sind wie die Vögel, die uns auf unserem Haupt kreisen. Aber was wir tun können, ist zu verhindern, dass sie eben auf unserem Kopf ein Nest bauen. Da gilt es, wehret den Anfängen. Wenn wir erstmal angefangen haben, nicht mit der berühmten Flirt, mit der Sekretärin, wenn wir erstmal angefangen haben, das Sabbatgebot ein bisschen aufzuweichen, wenn wir erstmal so ein bisschen haben, nicht, dann geht es ganz schnell weiter, das ist wie beim Dammbruch. Lasst das Wort Gottes bei euch wohnen und gelten. Ohne das haben wir keine Chance. So heißt es hier, das ist eben der Helm des Heils, den können wir nicht so ein bisschen runtersetzen, dann trifft uns der Schlag des Widersachers. Also Wort Gottes ist das Erste, was wir machen sollen. Deshalb lesen wir jetzt auch in der Passionszeit nochmal in diesen 7 Wochen mit, aber das ist ja nur im Prinzip für diese kleine Zeit. Wir müssen viel mehr im Wort lesen, uns viel mehr im Wort gründen und das auch wirklich annehmen für unser Leben. Dann hat der Teufel keine Chance. Und wir sollen beten. Beten für uns, aber auch für die Mitbrüder und Schwestern, mit denen wir stehen. Auf dass der Widersacher die nicht anpackt. Und da müssen wir als Gemeinde auch hier Martini noch lernen, dass wir miteinander alle da gefährdet sind und dass wir als Brüder und Schwestern einen gegenseitigen Gebetsauftrag da auch einander haben. Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Übrigens, der starke Paulus, der schreibt hier zum Ende unseres Predigtextes und geht hin und betet für mich, dass mir das Wort gegeben werde. Der braucht das Gebet der Gemeinde. Das weiß der Paulus. Dass der Widersacher gerade als Erstes auf die Köpfe schießt, die den vordersten Front stehen im Kampf für das Evangelium, die sind die ersten Bedrohten. Auch ein Pastor eurer Gemeinde, und jetzt spreche ich für mich, bedarf eurer Gebete. Ich muss für euch beten, das ist mein Auftrag, gar keine Frage. Aber ihr müsst für mich beten und für den Vorstand, für alle Verantwortlichen. Aber glaubt mir, der Widersacher schießt auf die Köpfe. Das ist natürlich viel einfacher, den Pastoratzen irgendwie reinzulegen und den vom Wart irgendwie wegzubringen und ihn dann wirklich zu brechen. Das bringt viel mehr und ist viel größere Katastrophe in der Gemeinde anrichtet, als wenn man irgendwie ein Gemeindeglied X mit 95 Jahren irgendwo im Altenheim hätte, was nicht so viele Leute mitkriegen. Nicht, dass ich wieder wert werde, ganz gewiss nicht. Aber da, wo jemand in vorderster Front steht, die Missionare, die Gruppenleiter, die Kirchvorsteher, dass der immer hinterher, der zielt auf die Köpfe. Da muss die Gemeinde im Gebet hinterstehen, das müssen wir vor Augen haben. Wir müssen füreinander beten, wissend um diese Gefahr, die ist, dass da einer wie ein brüllender Löwe rumläuft. Wir müssen uns gegenseitig schützen. Stellt euch vor, wir hätten hier einen tollwütigen Löwen, der würde um die Kirche rumlaufen. Nicht? Wir müssten, ja, wenn wir rausgehen, sind wir gefährdet, aber wenn wir 3 Leute haben im Gewehr, die rumgehen, dann kann er uns nichts tun, vor den Gewehren hat er Angst. Dann müssten wir mit den Gewehren rausgehen und schützen vor dem Löwen. Selbstverständlich, aber so ist es auch im Geistlichen. Wir begeben uns immer wieder in die Sphäre dieser Welt, in den Bereich des Widersachers und da müssen wir füreinander im Gebet, füreinander da sein. Beten und das Wort Gottes wohnen lassen. Das sollen wir tun. Auch ganz konkret für dein Leben. Wenn du angefochten wirst vom Widersacher, das ist ganz unterschiedlich. Wisst ihr, wir haben alle unterschiedliche Weichstellen halt, nicht, wo wir dünn genäht sind im Glauben. Der Widersacher weiß, dass der weiß, wo uns packen kann. Bei unserer Sexsucht, bei unserer Angst um unsere Kinder, bei unserer Verfallenheit am Geld, der weiß, wo unsere Schwachstellen sind. Wenn wir das wissen und merken, dann müssen wir da rangehen und das tun und anwenden. Wort Gottes und beten. Also wenn du Probleme mit deiner Sexualität hast, mit dem Internet, dann nimmst du eben Matthäus 5, liest immer, bevor du dich einklickst, immer mal Matthäus 5, das ganze Kapitel 4, 5 Mal und dann bete. Du sollst sehen, wie du dann auf einmal nicht ins Internet musst. Oder dich selber nicht für wert und würdig und achtest, ne, wenn du selbst Zweifel hast, ne, dann nimm den Psalm 23. Dann lerne den auswendig und sag dir 20, 30 Mal am Tag vor und bete zu Gott, lass das Wort in dir wohnen. Das ist wie eine Medizin, nicht? Das ist auch der Arzt, der kann dir das Antibiotika geben halt. Ne? Runterschlucken musst du selber, damit es wirkt. Dadurch, dass das die Medizin am Tisch liegt, zu Hause bei dir in der Küche, hast du noch nicht die Wirkung der Medizin. Das musst du reinziehen, das Wort Gottes. Oder wenn du persönlichen Streit mit einem anderen Menschen, bist du hast Angst vor einer Begegnung, ist Kolosser 3. Immer wieder vor dieser Begegnung und bete. Du sollst sehen, wie der Herr wirkt, wie Dinge aufbricht. Du sagst ja, das sind ja schöne Beispiele, Pastor dazu gebracht, aber für meine Situation ist nichts dabei. Bitte, da kann ich dich nur aufrufen, komm in die Seelsorge. Da können wir miteinander sprechen. Das ist die Aufgabe, die der Pastor auch hat, so wie ein Arzt, der verschreibt für jede Krankheit eine Medizin. Und so gibt es auch beim Pfarrer für jedes Problem eine Stelle in der Bibel. Das ist so, wo man mit Gebet und dieser Stelle mit dem Wort Gottes wirken kann. Kein Pfarrer kann irgendetwas tun. Nur das Wort Gottes. Aber in diesem Kampf stehen wir. Und das noch mal ganz deutlich zu sagen. Und das muss uns bewusst sein, dass wir gegen den Widersacher kämpfen. Und wir können an der Seite Jesu nur dann etwas erreichen, wenn wir im und am Wort bleiben, an seinem heiligen und lebendigen Wort, und wenn wir immer wieder im Gebet bei und in ihm sind. Vier Fragen aus diesem Predigtext, mit denen ich diese Bedeutung dieses Predigtextes Ihnen und euch nahebringen wollte. Und ich möchte jetzt zum Ende dieser Predigt noch einmal diese Worte vorlesen, auf dass sie euch ein Stück weit tiefer ins Gedächtnis und ins Herz gegangen sind. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Amen. Der Friede unseres Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.